Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin der Sebastian und bei mir ist wieder der Fred. Fred, grüß dich, hallo.
Hallo Sebastian. Wir sprechen heute über einen wunderschönen Sonntagnachmittagsfilm an einem Sonntagabend. Und welcher ist das denn?
Wir sprechen heute über den US-amerikanischen Spielfilm Romancing the Stone, auch hier im Deutschen bekannt unter dem Namen Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten.
So sieht's aus. Von 1984 und gleich die wichtigste Nachricht überhaupt. An welchem Tag 1984 ist denn der rausgekommen?
Genau, der ist tatsächlich an meinem Geburtstag rausgefunden, den ich jetzt nicht nennen werde, aber ihr könnt mal nachschauen, dann wisst ihr, wann ich Geburtstag habe. Das habe ich heute nur durch Zufall rausgefunden und vielleicht erklärt das auch irgendwie die innige Verbindung, die ich zu diesem Film habe oder auch nicht. Das werdet ihr rausfinden, wenn wir dann in unserem Fazit angekommen sind. Aber Spaß beiseite. Ja, der Film ist genau an meinem Geburtstag rausgekommen und ja, wir haben uns jetzt gedacht, nach dem sehr blutrünstigen und düsteren Japanery und einem Nicholas Winding Refn, da können wir jetzt auch mal ein bisschen ein paar Gänge zurückschalten und den 80er Turbo anschalten und da eignet sich ja eigentlich genau so eine schöne Abenteuer Romantic Comedy eigentlich ganz gut, oder? Meinst du nicht auch, Fred?
Ja, sieht aus. So sieht's aus. Einfach locker, flockige Unterhaltung ohne nennenswerten Tiefgang. Eigentlich ohne Tiefgang. Und einfach nur Spaß.
Mhm, ganz genau. Kurze Frage, Fred, Vorerfahrung zum Film ist bestimmt sicherlich müßig, da das ja einer von diesen Filmen ist, die ja wirklich sehr viel im Fernsehen ja gelaufen sind seiner Zeit. Kannst du es nur grob irgendwo verorten bei dir, wann du den das erste Mal gesehen hast?
Nein, irgendwann in den 90ern im Fernsehen. Genau, und ob ich den nur ein, zwei oder dreimal im Fernsehen gesehen habe, weiß ich auch nicht. Und ob ich den Hauptmal im Fernsehen durchgeschaut habe, weiß ich auch nicht mehr. Er war mir ein Begriff und ich habe dann in den Nullerjahren irgendwann gesagt, den will ich nochmal schauen. Und dann habe ich ihn mindestens einmal auch ganz bewusst mir angeschaut. Ist aber auch schon wieder um die 20 Jahre her. Mhm. Und bei dir?
Ja. Also wie gesagt, ganz ähnlich, also auf jeden Fall damals im Fernsehen gesehen und der wurde ja sehr häufig und viel auf verschiedensten Sendern ja wiederholt. Ich glaube, am häufigsten liefer, glaube ich, auf Pro7, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und irgendwann in den 2000ern habe ich mir dann mal die DVD gekauft und zwar die große Abenteuer-Doppel-Edition. Da ist sozusagen Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten und Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil noch mit drin. Also die Fortsetzung davon, so als DVD. Die habe ich mir jetzt auch für die Vorbereitung zu dem Film angeschaut und muss ganz ehrlich sagen, ich werde mir mal die Blu-ray mal holen müssen, denn dieser Scan, der ist teilweise ganz grottig und furchtbar. Also ich kann, natürlich dieses Doppelformat natürlich cool finde, alle beide Filme drinnen zu haben. Aber die Qualität ist jetzt nicht so geil.
Also ich habe es auf Amazon mir halt geliehen und die Bildqualität ist top. Ist echt schön.
Okay. Na also gut, dann
gut restauriert, was aber wahrscheinlich die Blu-ray-Version HD. Es war echt vom Bild her war es echt ein schönes Bild, richtig schön sauber.
Ja, also hier habe ich es halt gesehen, also gerade, also es war sehr blass teilweise und auch die ganzen Urwald-Szenen, beziehungsweise diese Außenaufnahmen, die haben wirklich gekrisselt, teilweise auch unscharf. Das sah aus wie von der Leinwand abgefilmt, das war nicht so geil. Und das ist tatsächlich eine offizielle DVD, es ist jetzt hier nicht irgendwie ein Bootleg oder irgendwas, also sehr das komisch. Ist eine offizielle Veröffentlichung. Genau. Nichtsdestotrotz, hatte ich trotzdem meinen Spaß wieder mit dem Film. Ich kann dir nicht sagen, wie oft ich ihn gesehen habe, aber ich habe ihn bestimmt heute zum 8. Mal gesehen. Bestimmt. Ich weiß es nicht. Auch wenn es 7 sind oder 10, ich könnte das nicht genau sagen. Eben halt, weil er auch so oft wiederholt worden ist und er sich auch anbietet, wenn er ankommt, der ist so kurzweilig und genau. Aber da gehen wir ja dann noch drauf ein.
Okay. Ja.
Genau. Dann erstmal noch ein paar Hard Facts, bevor wir in den Film einsteigen.
Gut so, genau.
Genau, der Film ist, wie schon bereits gesagt, aus dem Jahr 1984. einfach mal zur geschichtlichen Einordnung, 1984 ist 3 Jahre nach Indiana Jones.
Und deswegen muss der Film sich leider auch ein bisschen mit ihm messen, auch wenn eigentlich inhaltlich da ganz oder der ganz andere Akzente setzt.
Genau, dann sollte man auch wissen, dass Robert Zemeckis ja auch ein Protégé von eben halt Steven Spielberg ist. Der Film ist wirklich ganz rund und knackig mit 102 Minuten. Regie, wie gesagt, der bekannte Robert Zemeckis nach einem Drehbuch von Lem Dobbs, Howard Franklin und noch 2 anderen, Dean Thomas und Trevor Silverman. Ich kenne keinen von den 4. Ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Hast du irgendwas zu denen, was du kennst?
Nee.
Überhaupt nichts. Genau. Ansonsten, Michael Douglas hat hier ganz klar mitproduziert. Es war ja damals schon sehr umtriebig. Hier mit einer Flug über das Kuckucksnest hatte er sozusagen seine Produzentenkarriere auch mehr oder weniger gestartet. Dann über Koma, Ein Richter sieht Rot und jetzt eben halt auch hier bei diesem Film. Es zeichnet sich vor allem auch daraus, dass er ab Ende der 70er bei den Filmen, die er produziert hat, auch selber die Hauptrolle oder zumindest eine prominente Nebenrolle gespielt hat. Genau. Dean Cundey wird hier die Kamera übernehmen für Robert Zemeckis und sie werden halt noch eine ganze Weile lang zusammenarbeiten. Dean Cundey dürfte ja vielen von euch auch schon bekannt sein. Der hat nämlich vorher mit dem Herrn John Carpenter ganz viel zusammengearbeitet.
Haben wir im Podcast schon, hast du den schon ausführlich besprochen?
Ich denke schon, also da gibt es viele Episoden.
Oder so.
Ja, da sind wir sehr deutlich nochmal drauf eingegangen, auf seine Arbeit. Genau. Und erwähnen sollten wir allerdings auch noch, es gibt noch einen zweiten Kameramann, der mit erwähnt wird, der Alexei Philipp Bolanos. Ich weiß, dass ich ihn nicht richtig ausgesprochen habe. Wichtig ist, der hat im mexikanischen Film hatte ganz viele große Sachen auch mitgemacht, unter anderem auch Bring mir den Kopf von Alfredo Garcia.
Ah ja.
Genau. Und der hat hier sozusagen gerade in Mexiko den Candy mit unterstützt. Genau. Fred, wer spielt denn in diesem Film mit?
Neben Michael Douglas, meinst du, haben wir die gute Kathleen Turner. Die mit diesem Film auch ihr ja groß rausgekommen ist. Dann haben wir Danny DeVito und die drei haben ja dann kurze Zeit später auch noch die nette Komödie Rosenkrieg zusammen gemacht. Weiß ich jetzt gar nicht, ob der wer da Regisseur war, ob es da nicht zufällig sogar nochmal Herr Zemeckis
war Danny DeVito selber.
Oh, da hat er selber Regie geführt. Okay, ansonsten, dieser Alfonso Arau, der den Oberbösewicht spielt, der war mir irgendwie optisch ein Begriff. Aber also die Filme, die er gemacht hat, kenne ich zwar, also zumindest die drei Amigos habe ich, glaube ich, auch mal gesehen.
Ja, mit Chevy Chase, der, ne?
Genau, aber dass der da mitgespielt hat, ist mir sonst kein Begriff. Aber irgendwie kann ich das Gesicht, der sah auch schön böse aus, vor allem der ersten Szene. Und dann, weiß nicht, ist vielleicht noch der Zack Norman, der den, ist das der Bruder, der Cousin oder was auch immer, also auch so ein Halbbösewicht, der dann mit dem Danny DeVito, der auch ein Bösewicht spielt.
Genau, das ist der Ira. Das ist genau, der mit der Halbglatze.
Der mit der Halbglatze, genau. Wo ich ja stark drauf zuarbeite, auch mal so hübsch auszusehen.
Aber ich glaube, du meinst mit dem Alfonso Arau, meinst du, das ist ja der Typ aus der Villa, der Drogenbaron.
Ach so. Dann habe ich die verwechselt.
Genau, der Manuel Ojeda, der spielt den Solo.
Ah, okay, gut. Dann habe ich irgendwie. Ja, habe ich
das vielleicht ja nicht okay.
Passiert das mal. Ist, jetzt sind ja keine krassen High-End, also super bekannte Schauspieler, sondern eher alles so nebenbei bekannte, wo es. Ja, kennt man auch nicht. Kenne ich die Filme, kenne ich nicht. Sind alles mexikanische Filme, wo der Manuel Jureta mitgespielt hat. Aber irgendwie hatte der ein markantes Gesicht, fand ich. Ja, das sind jetzt die wichtigsten Akteure vor der Kamera.
Genau. Der Film kommt hier in einem Seitenverhältnis von 2,39:1 und wurde mit Panavision Kameras gedreht, mit der Panaflex Gold, und wurde dann auch mit den Panavision C&E Series Lenses anamorphisch gedreht, was natürlich viel über den Look auch aussagt. Also wir haben die klassischen Letterboxen oben und unten, schwarz, und ein schönes breites Bild, was natürlich auch zu so einem Abenteuerfilm passt.
Um was geht's denn eigentlich in diesem Film, von dem wir heute reden?
In Romancing the Stone geht es eigentlich im Grunde um die Schriftstellerin Joan Ryder, deren Schwester entführt worden ist und ihr Lebensgefährte, also von der entführten Schwester, der muss wohl kurz vor seinem Tod, hat er eine Karte verschickt nach New York, eben halt an die Schwester gespielt von Kathleen Turner.
Ja.
Und diese ist eine Schatzkarte zu eben halt einem grünen Diamanten. Und jetzt soll sie nach Kolumbien fahren, in dem Fall nach Cartagena, um dort die Schatzkarte im Tausch gegen ihre Schwester einzutauschen. Tauschen. Und auf dieser wilden Tour lernt sie dann den Michael Douglas kennen. Und ja, da kommen dann noch ein paar andere Leute, die noch an der Karte interessiert sind. Unter anderem eben halt schon der Danny DeVito. Und ja, dann kommt viel Dschungel, viele Krokodile und wilde Schießereien.
Wild,
das ist im Grunde irgendwie die Zusammenfassung. Es ist im Grunde die Zusammenfassung von dem Film.
Genau. Viel mehr gibt es eigentlich zur Story auch nicht mehr zu erzählen. Denn der Rest ist nur ein Auswälzen des Ganzen. Und interessanter ist eher, was da atmosphärisch passiert, also was so die Sachen sind, die drin sind. Vor allem einmal romantische Komödie. Ich glaube, Abenteuer plus romantische Komödie beschreibt schon einen großen Teil des Films.
Ja, ja. Also der englische Titel ist da ja wirklich, passt ja
auch schon auf einmal. Romancing the Stone, genau.
Romancing the Stone. Lass uns gleich mal einsteigen, und zwar mit der Eröffnungsszene, denn ich finde, die legt eigentlich schon die Lesart für diesen gesamten Film und wie wir diesen Film eigentlich auch zu deuten haben, was wir damit zu tun haben und wie der eben halt auch spielt mit uns. Und zwar, das ist so eine Western-Szene. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich noch an diesen einen Rewatch erinnern, als ich mir die DVD gekauft habe. Ich war wirklich irritiert. Ich hatte das damals nicht abgespeichert, dass es diese Western-Szene gab.
Ich war auch wieder verwirrt.
Und dachte mir so, hä, ist das jetzt hier der richtige Film? Was zum Geier? Und dann sieht er, hat auch so ausgeleuchtet aus wie einer deiner Lieblingswestern. Hat mich also visuell wirklich sehr stark an Spiel mir das Lied vom Tod erinnert, zumindest vom Licht und dem ganzen Look.
Einen schönen Italo-Western-Look.
Und dann kommt dann aber diese Off-Stimme und du siehst die Gesichter nicht so wirklich, und dann bekommen wir halt relativ schnell mit, alles klar, das scheint hier irgendwie wie so ein Art Tagtraum zu sein, bis wir dann mitbekommen, dass das Ganze eigentlich ja bloß eine Vorstellung sozusagen ist, wie die Joan Ryder gerade selber das Buch verfasst, also genau diese Geschichte eben halt in dem Buch beschreibt.
Genau, als Dichterin von furchtbar kitschigen, vor schwülstiger Erotik triefenden und Mädchenträume erfüllenden böser Mann trifft auf armes, unschuldiges Mädchen-Stories.
Ganz genau. Fand ich aber cool, weil du dann trotzdem relativ schnell mitbekommst, das kann doch nicht ernst sein. Das ist also so überhöht und so überspitzt und spielt in dem Fall halt mit einem Genre. Und das finde ich, und das ist was ganz was Cleveres. Also dieses Intro ist eigentlich was ganz Cleveres, was diesen Film betrifft, denn der gibt uns schon gleich voraus, nehmt das bitte alle nicht so ernst. Das Genre ist nur dafür da, also der Abenteuerfilm, den wir dann später sehen sollen, um hier eine Liebesgeschichte zu erzählen. Nichts anderes ist das hier. Und auch die Suche nach diesem grünen Stein, die ist halt einfach nur ein MacGuffin, um die Geschichte voranzutreiben. Mehr nicht. Also, und das können wir sozusagen jetzt hier schon ablesen aus diesem kurzen Intro, was ich einen sehr cleveren Schachzug finde. Denn damit hat er automatisch diesen ironischen Unterton, und dadurch fällt es einem natürlich auch viel leichter, diesen Film auch so locker flockig auch aufzunehmen. Also der ist eben halt so verspielt und so einfach strukturiert und trotzdem so sympathisch. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß genau, was du meinst, und das ist eben das, worauf man sich einlassen muss und wo der eben auch komplett weggeht von Indiana Jones, weil da ja die klamaukigen und lustigen Sachen und die romantischen Elemente mehr der Zuckerguss sind auf dem eigentlichen Film. Mhm. Während es bei Romancing the Stone, beim grünen Diamanten, ja eigentlich der Hauptbestandteil ist und sich ja auch mehr an diese Screwball-Komödien aus den 50ern, 60ern, 40ern, weiß gar nicht, also diese lustigen Pärchenfilme, wo Mann und Frau eben eher umeinander herumflirten, um dann irgendwelche Geschichten zu eben, also mehr dort anlehnt. Witzigerweise habe ich heute durch die Trivia erfahren, dass der Film musste sich ja auch für die Studios an Indiana Jones messen. Mhm. Und die hatten die starke Befürchtung, dass der Film ganz schön floppen wird. Und hatten ja deswegen Robert Zemeckis sogar die Regie für den nächsten Film schon weggenommen, pro forma. Cocoon, glaube ich, sollte der eigentlich machen.
Mhm.
Und da haben sie ihn gleich mal abgezogen davon, weil sie davon ausgegangen sind, dass Romancing the Stone in arge Flop wird. Und der hat sich jetzt aber ganz schön reingekniet und hat unter anderem genau diese Intro-Szene wohl neu gedreht. Oder überhaupt erst gedreht, sodass es nämlich vorher möglicherweise gar nicht war. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es ursprünglich war, aber es könnte durchaus sein, dass aufgrund dieser Befürchtung, wo Robert Zemeckis das unbedingt den Film nochmal ordentlich pushen wollte, überhaupt erst diese Lesart durch den Anfang reingebracht hat, um sicher zu gehen, dass der Vergleich mit Indiana Jones gar nicht erst aufkommt oder dass gleich klar ist, dass man da ein anderes Feeling reingehen muss.
Das ist deckungsgleich auch mit meinen Beobachtungen, als ich den Film gesehen habe, da habe ich mir auch ein paar Sachen auch notiert, denn nach diesem Intro kommen ja dann sozusagen ja mehr oder weniger ja schon die Credits. Das heißt also, wir sehen, wie Kathleen Turner ja dann da sitzt, weint über ihre eigene Geschichte und wie toll die ja geworden ist. Mhm. Und dann sehen wir sie sozusagen, während die Credits laufen, durch ihre Wohnung laufen, kriegen die ganzen so kleine Details schon mal mit, wie sie auf der Suche ist, ein Taschentuch zu finden. Und sie findet nirgendwo ein Taschentuch, aber überall sind Informationen, die für uns irgendwann später auch irgendwie wichtig sind. Und charakterisiert die Joan Wilder hier innerhalb von 1-2 Minuten ohne irgendein gesprochenes Wort. Also, dass die sozusagen ein bisschen spleenig ist, dass die wie die Wohnung hier schon aufgebaut ist, dass die das theatralisch eben halt auch mag, wovon sie halt schreibt, dass eben halt auch so ein ganz eigener, verrückter Charakter ist und trotzdem so liebenswert. Also das sind so schöne Charakterisierungen, die er eben halt mitgibt und das in wirklich so kleinen Details halt und das mit dieser 80er-Jahre-Musik da noch drunter, mit diesem Saxophon, das ist schon, das ist wirklich ganz bewusst halt auch gemacht und vor allem auch clever gemacht. Also der macht das richtig gut und das ergibt da schon Sinn. Der ist ja auch ein sehr guter Beobachter und weiß ganz genau, wie er so eine Szene da eben halt auch auflösen muss und wo er eben halt auch mal ein bisschen Space hat, um Charakterisierung betreiben zu können.
Das klappt super. Da an dem Anfang rutscht man gut rein. Da hat er dann, in dem Nachdreh wurde ja zum Beispiel auch noch diese Editorin eingefügt, die ursprünglich mal ein männlicher Editor war, und das passt aber auch ganz gut, wo die dann diese Männerbeobachtung machen dort in der Bar. Das kommt ja gleich als nächstes. Das wurde ja auch nochmal neu gedreht. Ja, und da weiß man eigentlich schon ziemlich genau, wo es hingeht und was mit wem es zu tun hat in relativ kurzer Zeit.
Genau, habe ich mir auch so aufgeschrieben. Die Exposition wird wirklich sehr, sehr, sehr effektiv und schnell abgearbeitet, dass wir hier ganz genau Bescheid wissen. Genau, und wie wir es ja schon gesagt haben, in der Story selber gibt es jetzt, nachdem wir dieses Setting haben, dass wir wissen, sie ist eben halt Single. Sie ist eigentlich in Wirklichkeit auf der Suche nach dem richtigen Mann, ihrem Traumprinzen auf dem Ross. Wird sie ja in diese ganze Sache verwickelt und muss jetzt nach Cartagena.
Nach Kolumbien.
nach Kolumbien. Da habe ich einen schönen Querverweis. NCIS habe ich dahinter geschrieben. Ich habe irgendwann, das ist bestimmt 10 Jahre her, ich glaube, die ersten 10 Staffeln mindestens von Navy CIS geschaut.
Okay.
Ich fand das damals richtig toll. Mochte die Figuren auch alle. Und der die eine Figur da drin, Anthony Dinoso, ich habe mir den Namen immer noch gemerkt, das ist total verrückt, der war so ein bisschen so Film-Nerd-mäßig. Die mussten irgendwann auch zu einem Einsatz nach Cartagena und da gab es dann eben halt ziemlich viele Anspielungen eben halt auf Romancing the Stone. Fand ich ganz witzig, dass ich, als ich die Folge damals gesehen habe, mich natürlich sofort an den Film erinnert habe, aber jetzt, wenn ich den Film sehe, mich an Navy CIS erinnere, das ist ganz schön spooky.
Das genau. ist echt ein witziger eine witzige Querverbindung, die da angelegt ist. Okay. Mhm.
Genau. Dann sind wir eigentlich in Cartagena und dann wird's, sie kommt ja da auf diesem, das ist das Flughafen, kommt da an, ganz viel Verwirrung und so ein dubioser Typ schickt die dann in den falschen Bus. Sie möchte ja eigentlich ja sie will ja nach Cartagena fahren, sie kommt an diesem Flughafen an und will dann erst nach Cartagena fahren. Und der schickt die allerdings in den falschen Bus und ist dann mitten im kolumbischen Dschungel dann.
Danny DeVito sehen wir auch noch, wie er versucht, hinterher zu reisen, der auf der Spur ist.
Genau, der ist sozusagen der ist sozusagen von den Entführern sozusagen so ein Mittelsmann, so ein zusätzlicher, der gucken soll, dass die auch wirklich jetzt ankommt und aufpasst. Es gibt sozusagen insgesamt 2 Parteien, die auch auf der Jagd sind nach dieser Karte. Das eine ist dieser General Solo.
Wo wir erstmal noch nicht wissen, dass es ein General ist, glaube ich, der erstmal als Killer in Erscheinung tritt. Ersten Mal.
Und die jetzt hier in die falsche Richtung auch gelockt hat.
Und die andere Partei?
Das sind die Entführer.
Die sind die Entführer, genau. Du hast gerade nur den Satz so aufgemacht, 2 Parteien.
Ach so.
Genau. Genau, das sind die 2 Parteien und Danny DeVito vertritt vor Ort in dem Kampf Entführer, die sonst nur so erstmal den Meister des Films über Telefon oder als Telefonkontakt zu sehen sind.
Als die Joan Ryder auf dem Weg ist gerade, wenn sie denkt, nach Cartagena zu kommen, gibt es einen kleinen Unfall, der auch ausgelöst wird, weil sie den Fahrer fragt, wann sie denn bald in Cartagena sind. Da gibt es einen kleinen Unfall, sodass sie dann dazu genötigt werden, alle müssen den Bus verlassen und dann halt zu Fuß laufen. Und hier gibt sich dann der Killer dann als Widersacher preis und bedroht sie und fragt halt auch schon direkt nach der Karte.
Ja.
Und in dem Moment, Minute 24, betritt Michael Douglas die Szene und wird dann auch zum Retter für Joel Ryder, schießt sie frei und ab dann sind die beiden jetzt erstmal aneinander gekettet und verbringen jetzt eine Zeit lang im Dschungel.
Kommen sich dabei ein bisschen näher, genau, und reißen halt ganz viele witzige, battlen sich halt in guter alte Tradition.
Genau. Jetzt kommt eigentlich das, was ich an dem Film irgendwie am besten finde. Ab dem Moment, wenn die dann zusammen rumlaufen, widerwillig sozusagen, widerwillen zusammen sein müssen. Sie bittet ihn um Hilfe, er will dafür Geld haben, führt sie dann durch den Dschungel. Es gibt schöne Sprüche, wie zum Beispiel mein Lieblingszitat aus diesem Film mit den Schuhen.
Genau, als dann Michael Douglas die von ihren Stöckelschuhen die Absätze abhackt. Und zwar:
Das waren italienische.
Jetzt sind es praktische.
Genau. Da sind ganz schön viele Sachen halt drinne. Da ist eine Schlammrutsche drinne. Da ist Lianen und irgendwelches Gestrüpp weghacken mit einer Machete. Dann kommen sie irgendwann in so ein altes Flugzeug an und übernachten da und machen sich ein Lagerfeuer mit Gras. Also mit kiloweise Gras machen die sich Lagerfeuer und trinken dabei eine Flasche Whisky oder Rum, was weiß ich, was das da war. Und irgendwie, das ist so die Form von Abenteuerfilm, die ich irgendwie bei diesem Film so auch erwarte. und da so genau das bekomme, was ich da halt eigentlich sehen will. Das ist für mich so, so wirklich der beste Part an diesem ganzen Film, da diese Passage, die da draußen sind, irgendwie für mich so.
Das, ja, es ist wie, als wären die auf einem großen Abenteuerspielplatz im Phantasialand quasi und reisen da durch und haben ganz viel Action, Abenteuer und Bett und haben halt diese und kommen sich dabei näher und es zündelt eben zwischen den beiden. Von erstmal gegenseitiger Abneigung bis hin, die interessieren sich doch füreinander.
Und da muss man auch wirklich sagen, da muss es ja wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn da nicht irgendwie auch echte Chemie war. Also dieses Funkeln in Michael Douglas' Augen, wie er auch auf sie reagiert. Es muss ja einen Grund geben, warum die dann ein paar Jahre später super verstritten waren und sie vor allem nie wieder was mit ihm zu tun haben wollte. Aber hier in dem Film, die beiden haben wirklich schon echt eine gute Chemie. Das ist auch authentisch und glaubwürdig. Also ich nehme denen das wirklich richtig ab. Die machen das wirklich richtig gut. Alle beide machen das wirklich sehr gut.
Und da gibt es auch da ist doch diese eine Tanzszene später, wo Michael Douglas sie so antanzt. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das war quasi gar nicht gespielt, sondern da liefen zufällig die Kameras und Michael Douglas hat sich hinterher gewundert, dass das überhaupt in den Film reingekommen ist.
Ah, okay.
Und da hast du, sofern diese Trivia stimmt, was da erzählt wird, dann hast du ja so einen kleinen Hinweis, weil da kommt schon, das sieht schon sehr nach Flirten aus, was da so läuft, ne? Und ist halt off, also Kamera gewesen. Eigentlich.
Ja, dort in dem Flugzeug, beziehungsweise auf dem Weg sozusagen noch dahin, ist davon jetzt noch nichts so zu sehen, sondern das ist tatsächlich noch subtil, aber die Spannung ist auf jeden Fall da, also das knistert auf jeden Fall. Und ich finde, wie gesagt, ja, kommt gut rüber.
Action. Die Action im Film ist total unglaubwürdig. Also sie ist wirklich, da ist jeder James-Bond-Film quasi eine Kriegsdoku dagegen. Bei dem Film wird einfach drauf losgeballert, keiner geht in Deckung, alle stürzen sich direkt in den Kugelhagel, um zurückzufeuern. Oder es wird wie in einer Szene, wo die am Fluss gegenüberstehen am anderen Ufer und es wird auf die geballert, unterhalten sich erstmal noch ein bisschen weiter, bevor sie so ein bisschen in Deckung springen. Da habe ich mich gefragt, ist das ein Stilmittel eigentlich? Also um noch klamaukiger zu wirken? Oder hat der Herr Zemeckis da einfach nicht drauf geachtet? Ich finde, da wirkte dann wirklich sehr ulkig und nicht mehr wie ein Actionfilm. Das reißt mich dann ein bisschen raus.
Meinst du jetzt so richtig so Schießereiszenen oder Verfolgungsszenen? Oder,
Also bei den Schießereien-Szenen ist es mir extrem aufgefallen. Ich meine, so bei Verfolgungsszenen, das ist einfach spaßig. Und da ist es einfach irgendwie lustig, sag ich mal. Da kann ich mir aber noch denken, dass das alles so zufällig, alles so passt, ist okay. Aber wenn jemand auf mich schießt, und die Leute reagieren einfach nicht adäquat, sondern bleiben einfach stehen und schießen zurück und unterhalten sich weiter. Also ich weiß nicht, Schüsse ist sowas, wenn neben mir die Einschläge kommen, dann zucke ich zusammen, dann ducke ich mich, keine Ahnung, dann renne ich weg. Und dann muss irgendwie, auch wenn du einen Witz einbaust, finde ich, wenn es halbwegs glaubwürdig ist, muss diese Angst und die Flucht vor den Kugeln irgendwie eingebaut werden. Wenn du aber direkt reinrennst, so wie das kann halt nur ein Arnold Schwarzenegger, das ist der Einzige, dem man das wirklich abnimmt oder vielleicht noch Sylvester Stallone, dass sie da sich wie Panzer mitten reinstellen. Aber bei so zarten Gestalten wie Michael Douglas und Kathleen Turner wirkt das dann einfach nur noch lustig. Da ist der Action-Faktor, also da fiebre ich nicht mehr mit und denke, oh, um Gottes Willen, die werden jetzt erschossen, sondern ja, es sind halt Platzpatronen. Oder es ist eben so ein, weißt du, wie ich meine? Das ist dann.
Ja, ja. Ich stelle jetzt mal eine These auf. Also, ich werde jetzt hier mal. Ich habe eine Vermutung zumindest, die werde ich jetzt mal äußern. Wenn ich sehe, dass so viele Leute an dem Drehbuch geschrieben haben und was weiß ich, wie viele uncredited Drehbuchautoren und Schreiber da noch mit dran beteiligt waren, liegt ja die Vermutung ja nahe und gerade auch mit Robert Zemeckis wurde schon Arbeit wieder weggenommen, dass man hier als Studio sozusagen vor allen Dingen treibende Kraft war, hier präsentiert von 20th Century Fox, dass die gesagt haben, wir möchten einen Abenteuerfilm, der im Fahrwasser von Indiana Jones ist, wir möchten gerne Schießereien haben, wir möchten ganz gerne ein bisschen Dschungel haben, wir möchten ganz gerne ein bisschen Liebesgeschichte haben, also die sozusagen diese, die Themen da drin sozusagen schon vorweggeben. Ja. Jetzt haben die sich aber einen Regisseur rangeholt, der ganz genau wusste, ich möchte hier ganz gerne einen guten Start legen, ich habe gute Ideen, aber ich muss das jetzt sozusagen machen, ich muss sozusagen diesen Auftragsfilm jetzt machen und hat sozusagen nach einem Element geschaut, wie er den Film verbinden kann. Und das ist der ironische Unterton. Und diese ganzen Action-Szenen, die sind zumindest von der Action, von der Inszenierung, sind sie nachvollziehbar. Das heißt, ich weiß also immer ganz genau, wo Personen, Figuren sind, wo Schüsse herkommen. Das haut wunderbar hin. Also das ist auch wirklich sehr gut und auf den Punkt gedreht. Da wusste er, was er da sehen wollte. Mhm. Aber er hat das komplett überzeichnet. Ja. Das ist unglaubwürdig, wie du schon sagst. Und ich bilde mir sehr ein, dass er das auch wirklich bewusst gemacht hat.
Okay.
Denn Zemeckis ist auch jemand, der sehr gerne auf Gewalt in seinen Filmen verzichtet. Also der macht das nie zum Selbstzweck, sondern es muss tatsächlich wirklich nur eine Story dienlich sein und auf ein Mindestmaß reduziert sein. Und das durchzieht sich durch seine ganze Karriere. Also da, wo es vermeiden kann, macht es eben halt auch. Das sieht man auch ganz gut in den Zurück in die Zukunft-Filmen. Da gibt es ja viele Momente, wo man ja eigentlich eine Waffe ziehen könnte, wo es der Film eben halt auch nicht tut, selbst im Wilden Westen.
Ja.
Und deswegen kann ich dir da, also zumindest von dem, was ich jetzt hier sehe, was jetzt hier an Trivia, an Fakten, die wir zusammengetragen haben, ergibt das für mich so ein schlüssiges Bild. Also, dass ich dir aus meiner Sichtweise wirklich die Frage beantworten würde mit, ja, der hat das absichtlich gemacht und überzeichnet.
Letztlich passt es ja zu dem, der Film fängt ja, wie wir schon gesagt haben, schon so an, dass es sich nicht ernst nimmt. Und es passt auch rein. Also, es passt ins Gesamtbild, aber da entsteht eben nicht das Feeling, das man sonst von Action und Schießereien erwartet, sondern es ist eher eine richtig spaßige, fast kindliche Art von Action.
Genau. Es ist auch vor allem so, einige Sachen sind ein bisschen romantisiert, manche Sachen sind bewusst überhöht. Also ganz viel hin und her gewischt. Und so wie wir das uns auch schon aufgeschrieben haben und im Vorgespräch schon bemerkt haben, der Suspension of Disbelief, der ist hier sehr, sehr, sehr hoch, denn wir haben es hier mit sehr vielen Zufällen zu tun, auf die man sich wirklich einlassen muss. Und der Film, wie gesagt, gibt es ja schon von Anfang an mit, wie wir ihn zu verstehen haben. Von daher stellt sich mir dann nie die Frage, sondern dann lasse ich mich eben halt auf dieses Abenteuer ein.
Ja, genau.
Genau. Um den Rest, der jetzt also gerade bis zur Mitte dann so zusammenfasst, habe ich mir vor uns was aufgeschrieben, was es ganz gut trifft, nämlich auf der Flucht vor dem General und auf dem Weg zu den Entführungen an der Seite mit einem unausstehlichen Antihelden wird Joan Ryder langsam bewusst, dass die Realität in ihren Stories dass die Realität mit ihren Stories da eben halt kollidiert und sie jetzt halt richtig merkt, dass das halt alles gar nicht so romantisch ist, wie sie es halt vorstellt. Und ich finde es eigentlich ganz witzig, das ist immer so ein Hin und Her. Also jetzt ist es gerade, weil du sagtest, jetzt kommt ganz viel Action und die so überinszeniert ist, die werden jetzt richtig an die Hand genommen und wir fahren jetzt ein bisschen weiter Achterbahn. Das passiert jetzt die ganze Zeit.
Genau. Ja, und wo du gerade sagst, das Messen an der Realität ist nicht nur die Action, sondern auch natürlich der romantische Aspekt ist. Außer der Schluss, wenn dann das Segelboot vor ihrer Tür steht, ist es eigentlich ganz anders, die Romantik, als in ihren Büchern. Da ist dann so ein Raubein, der sie sogar eigentlich so halb verarscht und auf ganz andere Sachen aus ist und der gar nicht lieb und nett und der Ritter ist, sondern eher in Ekel stellenweise und bösartig mitunter.
Genau. Viele Wendungen passieren. Am Ende kommen die beiden sich natürlich sehr nah. Sie sind dann auch irgendwann in Cartagena oder irgendwo vor Cartagena angekommen, haben schon ein Hotel und überlegen sich dann da, Mensch, wir könnten doch einfach den Diamanten oder also diesen Schatz, die wissen zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass es ein Diamant ist. El Corazon oder irgend sowas heißt es ja doch, ne?
Ja.
Dass die sagen, hey, wir holen uns jetzt einfach schon mal das, was dort da ist. Da haben wir ein zusätzliches eine Sicherheit für uns und haben trotzdem die Karte, weil die wollen ja die Karte. Und genau, das führt dann sozusagen dann uns auch dann so langsam in Schluss. Aber bevor es dahin kommt, merken wir dann eben halt auch die Wandlung auch bei Jack D. Colton, also bei Michael Douglas, dass er sich dann eben halt doch in die Frau verliebt hat. Jetzt hat er sozusagen seinen Scheck bekommen. Von dem Geld kaufte er dann natürlich ganz viel Zeugs, Geschmeide und Klamotten und lädt sie zum Essen ein und tanzt an. Und das ist eigentlich so eine typische Szene in diesem Film. Auch das ist wieder komplett überhöht alles mit der ganzen Musik, dieses überromantisierende. Und ich hing dann wirklich da und dachte mir so, Moment mal, ich habe jetzt gerade dem Typen das Geld gegeben, der hat sich doch bestimmt verknallt. Und jetzt gibt er das ganze Geld aus mit irgendwelchem Zeug und dann freut er sich auch noch. Das war wirklich so, fand ich doof. Also ich hätte dem ja erstmal einen Einlauf verpasst. Hey, verpress hier die ganzen Kohlen nicht, ja.
Ja, ist ja sein Geld.
Ja, ja, wenn man weiß, wie es dann halt weitergeht, also das war so eine so ein paar lose Gedanken. Sei es drum, aber da ist eine sehr schöne Szene, an der ich noch mal ganz kurz auf die Kamera noch mal eingehen will. Und zwar, wenn die beiden da so tanzen, denn wenn du mal genau hinschaust, die sind wie isoliert, wenn die da dann tanzen. Also gibt es einen sehr schönen Close-up auf die beiden. Die beiden sind im Zentrum und alle anderen Leute sind sozusagen im Blur. Und wie sie das hinbekommen haben, ist wirklich, der Regisseur wollte die isolieren, um sozusagen diese Liebe zwischen den beiden sozusagen nochmal ganz klar in Szene zu stellen, also in Szene zu setzen. Der wollte das unbedingt so machen. Und dann sagt Dean Cunningham, alles klar, da können wir jetzt mal ein paar Schippen drauflegen. Das heißt also, die haben mit einem teligen, anamorphischen Objektiv bei offen Blende gedreht, um diesen Effekt zu erreichen. Und das ist, auch wenn die Kamera sich nicht sehr viel bewegt, ist es aber trotzdem eine Meisterleistung, gerade damals das zu realisieren, da dieser Schärfebereich, in dem wir uns bewegen, so minimal klein ist und dass jede kleinste Bewegung und die Tanzen wirklich ganz genau eingestellt werden muss. Und wie wir das schon mal bei einer Folge vorher ja schon mal hatten, das war ja damals nicht so, dass du jetzt irgendwelche krassen Techniken hast, sondern der Abstand wurde mit Maßband vorher noch eingerechnet und du musst sozusagen die Abstände auch abgespeichert haben. Das heißt also, ein sehr guter Fokuspoler muss da eben halt auch im Weg mit an Bord sein, der das Ganze eben halt als als Second Camera Assistant dann eben halt auch macht. Ja.
Für die Leute, die so wenig Ahnung von der Technik haben wie ich, das ist so, bei der Kamera sitzt dann neben der Kamera, früher zumindest saß dann einer mit diesem Gerät, wo er die Schärfe gezogen hat, und der hat halt nicht gesehen, was in der Kamera zu sehen ist. Der hat die Schärfe ja nicht gesehen, ob scharf eingestellt ist, ne? Der musste dann wirklich an einem Rad drehen und einfach aufgrund des Maßbandes die Schärfe oder
Markierung am Boden. Das heißt also, da werden am Boden Markierungen gemacht und anhand dieser Markierung kann ich sozusagen bei mir sozusagen am Follow-Focus an der Kamera, kann ich dann da auch Markierungen setzen, dass ich sozusagen immer wieder dahin drehe. So funktioniert das Ganze, aber die bewegen sich ja viel im freien Raum. Das sind viele Bewegungen. Am Ende ist es natürlich dann eine Gefühlssache. Das heißt, du musst ein sehr erfahrener Fokuspuller sein. Und das wollte ich mal vorheben, das ist ja eine super schöne Teamarbeit, denn, und das vergessen auch viele, Kameraarbeit ist Teamarbeit. Der Kameramann, der Dean Candy, der steht auch nicht hinter der Kamera, das macht der First Camera Operator, der hält die Kamera, also der Camera Operator, der Director of Photography, der steht daneben. Der hat das sozusagen geframed. Der guckt dann auch, bevor das losgeht, guckt dann noch mal ganz kurz durch, schaut dann auch beim Endbild vielleicht noch mal rein. Und der überwacht das Ganze dann sozusagen. Heutzutage ist das einfacher. Jetzt steht der DOP mit dem Regisseur. Die stehen da und können das halt über einen riesengroßen Monitor, können die sich das anschauen. Und damals war das halt noch nicht so möglich. Die mussten erst auf ihre Dailies halt warten. Deswegen hat man damals natürlich auch sicherheitshalber viele Szenen natürlich auch nochmal auf Reserve halt auch gedreht. Ne? Also begrenzt, weil es ist ja immer noch Film. Aber es ist trotzdem ganz schön spannend. Und du siehst in dem Film wirklich sehr viele raffinierte Kamerafahrten. Sogar Kranfahrten sind noch mit drin. Die aber alle nicht dem Selbstzweck dienen, sondern wirklich für den flüssigen Verlauf dieses Films eben halt auch sorgen. Also du siehst eigentlich die Kamera, siehst du eigentlich nicht. Oder hast du irgendwo mal drüber nachgedacht, ey, wie haben die diesen Shot hinbekommen? Nee.
Also an Kameraarbeit habe ich bei dem Film nie gedacht. Das war einfach, der Film war also Mittelpunkt und einfach das, was passiert und nie irgendwie, das ist jetzt eine besonders geile Einstellung oder krasse Moves oder so Steven Spielberg-mäßig diese schönen Kamerafahrten, die da drin sind.
Sind aber drinne. Und ich finde das auch dieses unter DOPs gibt es ja dieses Credo, siehst du die Kameraarbeit nicht, dann ist sie gut.
Okay. Auf jeden Fall scheint es bei mir nie Mittelpunkt wie bei anderen, also im Mittelpunkt ist es nie so krass aufgefallen wie bei anderen Filmen und denkst, oh, hier haben sie richtig krass eine super schöne Szene gemacht und irgendwie war alles genau funktional, um das rüberzubringen, was man da halt sehen sollte.
Und um da jetzt vielleicht den Bogen halt auch zu Zemeckis zu schlagen, Zemeckis ist sich sehr wohl bewusst, was Dean Kandy der kann. Das hat er ja vorher schon gut unter Beweis gestellt in der Zusammenarbeit mit Carpenter und weiß eben halt auch, was wichtig ist, um eine Szene aufzulösen und was im Fokus sein muss. Und dass wir der Story eben halt auch folgen können. Denn wenn auch für mich zumindest so ungefähr ab der Mitte der Film dann so ein ganz kleines bisschen so nach unten geht, so vom Niveau, vom Level her, ist er immer noch flüssig. Der ist dann halt auch technisch noch perfekt, dass wir auch immer nur gut folgen können, dass ich keine zumindest Ermüdungserscheinung habe oder jetzt das Gefühl habe, ich muss jetzt woanders hingucken oder so. Also der will mich auch immer noch mitnehmen, der will auch immer noch Bilder finden, dass ich auch kleben bleibe und halt auch geschickt geschnitten. Einfach nur durch Auslassung, ja. Also die sind in diesem Hotel. Du hast eine totale Einstellung, das siehst du sozusagen, das ist der Morgen danach, ein paar Betrunkene sind da anscheinend noch da und dann schwenkt die Kamera rum und dann siehst du wie so eine Art Vordach, wo die beiden da abhauen. Das heißt also, du musst jetzt ausdenken, okay, warum gehen die nicht zur Tür raus, warum gehen die über das Dach raus und dann sehen wir dann aber unten schon, die Kamera fährt dann wieder runter, dann sehen wir unten, dass dann dieser General Solo dann halt schon wieder da ist. Das heißt also auch durch dieses geschickte Auslassen von Story-Elementen können wir uns trotzdem noch einen Reim drauf machen. Und das sind auch alles wirklich ziemlich effektive und kluge Entscheidungen, um dieses Pacing, das hohe Pacing auch hier am Leben zu halten. Finde ich gut.
Wir kommen zum Finale. Und das Finale, da ist diese witzige Szene, also die sind irgendwie in, was ist denn das, ein Castle, eine alte Burg von Spanien oder sowas.
Ja, das sieht so ein bisschen aus wie so eine spanische Festung eben. Eine halt.
Spanische
so,
Festung. So ein genau, kommt die witzige Szene, wo Michael Douglas so an die Wand ran springt, um da hochzuspringen. Aber vorher sieht man, glaube ich, noch den General Solo zusammen mit Kathleen Turner kämpfen und ringen. Ja. Und Michael Douglas schnappt sich ein Maschinengewehr, um daraus einen Scharfschützenschuss hervorzubringen, was nicht klappt, aber das ist einer dieser absurden Momente, wo die Action nicht ganz stimmt und klettert dann hoch und da bringt tatsächlich, und da kommt man an den emanzipatorischen Teil des Films, vorher wird noch die Hand abgebissen, ne? Bevor Kathleen Turner...
Ja.
Okay, da habe ich jetzt was ausgelassen, ne? Der hat dann schon keine Hand mehr an der Stelle.
Mhm.
Okay, sorry. Bevor die da oben kämpfen, kommen wir zu so einem, wie heißt das, Mexican Shootout? Weißt du, was ich meine?
Mexican Standoff.
Standoff ist es natürlich nicht, aber vom Prinzip her, alle Parteien stehen irgendwie da und der Michael Douglas. Oh Gott,
das dreht das wird ziemlich.
Es wird echt schon. Genau, mach. Kannst du es besser zusammenfassen? Es ist nämlich, ich habe die Szene, die ist ja verwirrend. Es ist eine chaotische Szene, wo alle möglichen zusammenkommen und ich kann sie jetzt echt nicht gut nacherzählen. Da kommt, ich habe das nur so schlaglichtartig. Da ist Michael Douglas, der lustig seine Hintern schüttelt und ich erst denke, also es geht darum, wo hat er den Diamanten? Ich denke erst, oh, sagt er gleich, der hat ihn sich in den Po gesteckt, so nach Pulp Fiction-Manier mit der Uhr. Und dann wackelt er auch noch so komisch mit seinem Hintern und schüttelt dann den Diamanten aus seiner Hose raus. Es ist eine verwirrende Szene. Ich kann die gerade chronologisch nicht wiedergeben.
Fred, lass uns einfach mal zum Richtung Ende gehen, das Finale uns einfach anschauen. Das ist ja ein bisschen verwirrend. Da passieren ganz viele Sachen. Ja, genau. Da müssen ja eben halt genau diese Handlungsstränge, das ist so eine chaotische Szene, müssen da jetzt eben halt auch mal aufgelöst werden, beziehungsweise aufgedröselt werden. Also zum einen, die finden den Diamanten.
Ja.
Allerdings sind sie die ganze Zeit im Auto von Danny DeVito.
Das habe ich jetzt ganz ausgelassen, genau.
Genau. Da kommt es dann eben halt auch wieder zu Konfrontation mit dem General Solo. Die können aber wieder fliehen und dann sind beide dann getrennt. Die werden dann sozusagen bei der Flucht getrennt, Fluss an einem Fluss. Jetzt muss also Joan Ryder und Jack T. Colton jeweils sozusagen zum Ziel kommen, denn das Ziel ist, die wollen ja die Schwester ja retten.
Genau.
Das heißt also, die wollen sich da in einem Hotel in Cartagena treffen und Kathleen Turner kommt zuerst an, also John Ryder kommt zuerst an, nimmt Kontakt auf mit den Entführern und dann treffen die sich dann dort in dieser spanischen Festung oder es sieht aus wie so eine spanische Festung. Dort bei diesem Zusammentreffen mit diesen Entführungen kommen dann eben halt noch der General Solo, die dann, also der ja den Michael T. Colton, Jack T. Colton.
Ja. Ja, genau.
Schon gefangen hat und da übereignet sich die Erschlagnisse. So,
genau, so sieht's aus.
Und ganz viel passiert, es werden Arme abgebissen von Krokodilen und
da sind wir dann bei dem Punkt, wo du gesagt hast, Zemeckis, da habe ich vorhin kurz so ein bisschen gestutzt, sagt, der setzt kaum Gewalt ein und da habe ich mich an diese herausragende Splatter-Szene erinnert, die einzig wirklich blutige, als dann dieser Armstumpf da rumtropft.
Ich finde es witzig, ich habe nämlich vor ein paar Tagen, im Deutsch heißt der Film Der Horror-Alligator, also Alligator von 1980, von Louis Teague oder so, gucken die an, der macht echt Spaß, also der ist echt cool, der ist auch schön inszeniert und die Effekte hat mich an den Film erinnert, witzigerweise ist genau dieser Regisseur von diesem Alligator-Film der Regisseur von Teil 2 von dem, finde ich auch sehr witzig, aber die Kroko-Effekte sind schon echt ganz schön cool, das fetzt schon und das ist halt auch überzeichnet, also blutrünstig, es sieht aber trotzdem witzig aus, also selbst als kleiner Junge habe ich da niemals Angst gehabt, weil das war für mich so. Man sieht eben halt auch, dass es eine Puppe ist. Und der will auch, dass man sieht, dass es eine Puppe ist. Also, dass da halt einer oder zwei Leute da halt drinnen sitzen und dann mit ihren Händen diesen riesengroßen Mund da halt bewegen. Also, das war schon. Und gerade dann halt auch, wie dieser General Solo dann ständig dann an seine Zigarre dann anstecken muss. Seine gottverdammte Hand ist gerade abgebissen, und was macht er? Er muss sich eine Zigarre anstecken. Selbstverständlich. Und das sagt doch schon alles darüber aus, wie Robert Zemeckis genau darüber nachgedacht hat. Also dem ist schon klar, das muss ich jetzt hier überzeichnen. Das will ich gar nicht, dass das so ernst genommen wird. Das will er gar nicht. Findet trotzdem noch einen charmanten Weg. Also das ist jetzt nicht wie jetzt zum Beispiel Peter Jackson jetzt in gemacht hätte Anfang der 90er oder so, so ist das ja nicht. Also das ist schon diese zarte, leichte Überzeichnung mit wirklich diesem, ich kann es nur mal wiederholen, diesem ironischen Seitenhieb.
Ich habe den Film ja ein bisschen bei mir kam es zu übertrieben an.
Aber bei mir hat das auf jeden Fall.
Genau, also okay, ist ja auch im Betrieb, bei mir kam es, ich war vielleicht nicht in der richtigen Stimmung dafür jetzt, als ich es jetzt gerade geschaut habe, mir war es eine Spur zu sehr, also ich habe den Film dadurch auch zu sehr auf den Sonntagnachmittag auf jeden Fall verlegt und eben als einfach als Spaßfilm und nicht als der abendfüllende Film, der ja mal ursprünglich war, als Konkurrenzprodukt zu Indiana Jones.
Genau. Dann wird geschossen. Und es wird so sinnlos geschossen, das ist so unglaublich. Also ich habe in meinen Notizen steht drin, es wird geschossen und dann in Klammern, warum? Also, das ist alles so unsinnig, macht überhaupt gar keinen Sinn, aber dann lasse eben halt gegeneinander schießen. Dann haben wir noch die Gewissensfrage, Diamant oder Frau. Das Krokodil, was ja die Hand von diesem General Solo abgebissen hat, da war ja schon dieser grüne Diamant schon drin. Hat also in dem Fall ja diesen Diamant jetzt gefressen und er zieht jetzt an diesem Krokodil, bevor es dann so eine Brustzucken da oder ja, runterspringen kann. Während John Wilder wiederum von dem verletzten General Solo noch angegriffen wird, die erledigt ihn dann selber. Da sind wir dann bei der Emanzipation, die wir im Vorgespräch hatten. Nicht-Emanzipation ja eigentlich, weil der ganze Film ja aus emanzipatorischer Sicht ein Gehalt von null hat.
Ja, also es ist einfach, im Grunde genommen, die Frau ist zwar, Kathleen Turner ist halt eine Schriftstellerin und nicht irgendwie ein kleines, keine Hausfrau, und sie macht sich dann letztendlich ja selbstständig auf den Weg, um ein Problem zu lösen. Und bis auf diese Szene am Schluss dann noch dazu ist, aber alles andere ist ein Abziehbild von einer Klischeefrau, von einem Mädchen, das da romantisch, überromantisch über die Welt denkt und sich das auch zurecht wünscht und ist da ein kleines Naivchen, das auch, als sie dann im Dschungel ist, halt total unbedarft, relativ unvorsichtig da durch die ganzen Sachen stolpert, sich manipulieren lässt, auch von Jack Decoden. Und
manipulieren, das hatte ich nicht das Gefühl. Im Gegenteil, die hat dir den Verdacht ja schon geäußert. Beziehungsweise das hat sie gemacht. Und weißt du, was ich richtig spannend finde? Also jetzt, wo ich den Film gesehen habe nochmal, ist mir richtig aufgefallen, dass Michael Douglas, also Jack Decoden, in diesem gesamten Film nicht ein einziges Mal wirklich eine sinnvolle Hilfe bei irgendetwas ist. Entweder er handelt aus egoistischen Motiven. Und wenn es dann zu einer brenzlichen Situation kommt, wie zum Beispiel, die sind in dieser Villa von diesem Drogenbaron zum Beispiel. Sie hat die Situation einfach nur durch ihre Anwesenheit gelöst, weil sie die Schriftstellerin ist, aber nicht er. Er wird ja auch immer beiseite geschoben und es ist egal, wo die hinkommen, er ist nie für irgendwas halt gut, außer um dann halt von ihrem Geld Klamotten zu kaufen. Das kriegt er halt hin.
Ich überlege gerade, ganz am Anfang, wo er in Erscheinung tritt und schießt, ist er erstmal in dem Moment gerade sinnvoll, aber
dadurch kommt er. Aber er schießt ja nicht wegen ihr, sondern er schießt, weil auf ihn geschossen wird.
Weil er bedroht wird, ja.
Genau.
Stimmt.
Richtig. Und er hackt ja nicht ohne Grund die Schuhe ab, sondern damit es halt schneller laufen kann. Also sprich sozusagen, es sind alles eigennützige Dinge, die er tut. Und er sagt es ja auch im Film. Und, weil jetzt zum Ende war irgendwas, ich glaube in dieser Höhle, da sagt sie ja auch noch so, dass sowas noch nie jemand getan hat für sie. Und er sagt, das ist das erste Mal, dass ich überhaupt für jemanden irgendwas getan habe. Und selbstlos. Also das wird da sogar tatsächlich sogar noch mit angesprochen. Genau, es gibt zu keinem Moment, außer das Ende halt, wo er tatsächlich wirklich Held ist und irgendwas für sie tut, weil das macht sie eigentlich immer selber. Das war in dem Fall auch beim Vorgespräch ja so meine in Raum geworfene, haben wir es hier mit der Emanzipation der Frau zu tun, aber eigentlich haben wir das ja gar nicht, weil diese ganzen Umstände führen ja nur dazu, dass das so ist. Ja, also du hast halt ein Arschloch. Und halt eine Träumerin.
Genau,
so, und die müssen jetzt sozusagen in diesem verrückten Setting halt nur zurechtkommen.
Du hast umgedreht aber auch keinen Mann, der wirklich ein Vorbild ist. Also du hast nicht nur ein Abziehbild von einer Frau, sondern du hast auch, der Mann wird jetzt auch nicht überhöht dargestellt, sondern auch einfach als Arschloch, wie du schon sagtest.
Genau, er wird als sehr unsympathischer, sympathisches Arschloch dargestellt. Genau. Wir sind dann irgendwann am Ende. Alles geht gut aus. alle sind glücklich. Der Roman kann geschrieben werden. Und ganz zum Schluss kommt dann Jack T. Colton nach New York mit seinem Schiff und holt sich dann seine Joan Wilder ab und fahren dann, während der Abspann noch läuft, mit dem Boot dann die Fifth Avenue, dann ist das, glaube ich. Fahren sie dann runter mit so einem Tieflader, wo das Boot drauf ist, und dann ist der Film zu Ende. Also er segelt sozusagen sprichwörtlich mit ihr davon, aber eben halt auf einem Tieflader durch New York.
Trotzdem, da wird der Film nochmal schön happy-endig und romantisch, so wie er die ganze Zeit ja, so wie sie es gewünscht hat. Da geht, geht die Mädchenträume in Erfüllung.
Ja, aber ich finde, dass dieses Ende, dieses Davonsegeln und wie das stattfindet, ich finde, das ist so, so dieser schöne Bogen halt auch zu dem Anfang. Ey, nehmt das bitte bloß nicht ernst, was ich euch jetzt hier gezeigt habe. Ihr kriegt jetzt hier ein Kitschende, aber dann will ich das auch ein bisschen selbstironisch halt machen, dass das schon mit dem Schiff halt ankommt. Dann müssen wir A, keine Perspektivwechsel oder sowas machen, sondern der kommt jetzt mit seinem Pferd tatsächlich an, um sie zu retten oder abzuholen, aber dann eben halt über Umwege halt. Und ich finde das, das gibt dem Film dann, der dann am Ende sich wirklich so ein bisschen so verloren hat, gibt dann nochmal diesen Backlash, also diesen Schliff zum Anfang, also diesen wie sagt man dann, wir schließen wieder mit
genau, dem Anfang. Genau, schließt den Kreis.
Genau, danke. Es schließt den Kreis wieder mit dem Anfang und endet eben halt auf einer schönen, positiven und überhöhten Note. Und das hat dann irgendwie Spaß gemacht, gerade mit der Musik dann halt. Ich mochte auch das Thema, dieses Love-Thema, was sie da hatten, was Alan Silvestri, den wir die ganze Zeit jetzt hier auch irgendwo unter dem Tisch gekehrt haben.
Ja, das ich stand noch drauf auf meiner Liste, hätte ich noch gesagt.
Schön komponiert hat, genau.
Genau, Alan Silvestri, manchmal ist die Musik wirklich arg 80s, also so richtig, haut drauf, 80er Jahre, Synthi, irgendwas. Es war auch der Beginn von Robert Zemeckis und Alan Silvestris Zusammenarbeit, die dann, soweit ich gelesen habe, immer zusammenarbeiten, wenn mit Zemeckis zumindest, immer mit ihm.
Ja. So ist es, genau. Die beiden haben ja wirklich viel gemacht. Das ist ein ganz markantes Thema halt hier, das Zurück in die Zukunft.
Ich glaube, falls wir es überhaupt noch nicht gesagt haben, der Film mit seinem Erfolg hat Zemeckis überhaupt erst ermöglicht, Zurück in die Zukunft machen zu dürfen und zu können.
Ganz genau.
Alleine das deswegen ist dieser Film zu würdigen.
Und ich bin mir halt auch sicher, dass auch andere Studios das halt auch gesehen haben. 20th Century Fox hatte da hier offensichtlich kein Vertrauen. Und Zemeckis hat aber aus diesem ganzen, ich sag jetzt mal, Scherbenhaufen trotzdem was gemacht. Und man erkennt auch seine Handschrift, dass der Film sozusagen insgesamt eine Tonalität auch hat. Das ist ja auch was Wichtiges, dass du, wenn du eine Tonalität in dem Film, wenn die ständig wechselt, dass ich dann dem Film auch insgesamt nicht mehr folgen kann. Und der Film versucht sozusagen so ein bisschen wie aus einem Guss halt zu sein und hat so viele kleine Details, die dann so wie so ein Zahnrad ineinander eingreifen. Und das sind viele clevere Entscheidungen. Das werden die anderen Studios gesehen haben und gesagt haben, nicht nur, dass der Film erfolgreich ist und nicht nur, dass wir den sozusagen jetzt mit dem Namen pushen können, wir wissen eben halt auch, dass wir jemanden haben, dem wir Projekte auch anvertrauen können, weil er sie eben halt auch handeln kann. Und ich glaube, das ist ihm auf jeden Fall mit diesem Erstlingswerk hier ganz gut gelungen.
Ja, definitiv.
Fred, ich habe hier noch einen Punkt. Das ist ein kleiner Fun-Fact aus der Trivia.
Erzähl mal.
Und zwar die Joan Wilder wird ja, wenn sie zu diesen Entführungen fährt, muss sie mit so einem Boot übersetzen. Dieses Boot heißt Orca.
Orca, so wie der Killerwal.
Wie der Killerwal oder wie das Boot aus der Weiße Hai, was die Orca war.
Oh, das hatte ich nicht mehr auf den Schirm. Auch ein Film, den ich erst einmal gesehen habe. Ha, und das ist lange her. Das ist
natürlich. Den Weißen Hai hast du nur einmal gesehen?
Mhm.
Okay. Oh, wir müssen hier was nachholen. Es gibt ein sehr schönes Mediabook, was ich dir wärmstens ans Herz legen kann. Sehr zu empfehlen.
Dann, genau, dann besprechen wir das mal. Aber dann ist das ja auch ein schöner Verweis, zumal ja, wie gesagt, Robert Zemeckis und Steven Spielberg auch gut zusammengehören.
Ich denke, das ist auch der Querverweis. So
das an, denke ich an auch.
Steven.
Sein erster Film, sein erster großer Film und mein erster großer Film.
Ja, aber Spielberg hatte ja trotz alledem vorher ja schon ein, zwei Filme ja schon gemacht gehabt. Duel und Sugarland Express. Sugarland Express. Genau. Wie dem auch sei. Fred, lass uns nicht zu weit davon gleiten. Lass uns ins Fazit reinspringen. Wie fandest du den Film?
Er hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hatte zwischendurch ein bisschen, konnte ich mich auf den Klamauk nicht ganz so einstellen. Hatte das auch nicht mehr so auf dem Schirm, dass der so klamaukig war. Ich hatte auch mehr den Abenteuerfilm-Aspekt noch im Kopf. Ist, wie gesagt, auch bestimmt 15 Jahre mindestens her, dass ich den zum letzten Mal gesehen habe. Es ist für mich so ein richtiger Sonntagnachmittag-Film. Auf der Couch rumlümmeln, draußen ist schlechtes Wetter und dann tut man sich so einen Film an, der einfach nur Spaß macht, der einem nicht in irgendwelche tieferen Betrachtungen über das Leben reißt und der sich einfach wegguckt. Ja, wie sieht's bei dir aus?
Ich sehe das ähnlich und muss ganz ehrlich sagen, dass ich mit dieser heutigen Sichtung da den Film noch ein ganz kleines bisschen noch mehr zu schätzen gelernt habe, eben halt für das, was er eben halt auch ist, so ein selbstironisches Stück 80s Film-History, was gerade aus diesem Betrachtungswinkel echt viel Spaß macht halt, weil es sind halt die typischen 80s Trademarks drin. Wir haben einen super tollen Cast. Ich sehe den Michael Douglas gerade in den 80er-Jahre-Filmen so gerne. Der bringt das so überzeugend und charmant rüber, egal was da für ein Ekel ist. Ich mag Kathleen Turner wirklich sehr. Sie macht das auch wirklich echt toll in dem Film. Auch die kleine Rolle von Danny DeVito. Da sind viele tolle Sachen drin, die bereits erwähnte Kameraarbeit und das aufmerksame Auge von Zemeckis und viele kreative Entscheidungen. Das ist so insgesamt, das ist schon toll. Auch wenn der Film wirklich, wie ich schon vorhin gesagt habe, ab der Mitte so ein kleines, so ein kleines Gefälle dann halt auch hat, stört mich nicht, weil insgesamt endet wirklich auf einer schönen Note und das ist so ein kleines Evergreen. Den kann ich mir einmal im Jahr wirklich anschauen, wie du sagst, Sonntag, es ist verregnet, es ist verschneit oder sonst irgendwas. Dann guckt man sich den Film an und ja, alles ist schick. Klare Empfehlung, aber wem empfehlen wir den Film? Wahrscheinlich habt ihr den alle schon gesehen und deswegen habt ihr wahrscheinlich auch, da hören wir mal die Folge reingedrückt.
Wer noch nicht gesehen hat, schaut ihn euch an. Wer ihn schon gesehen hat, schaut ihn euch nochmal an.
Genau. Ganz kurz noch zu den Veröffentlichungen. Es gibt eine Blu-ray, die ist allerdings von 2008. Das ist also ganz schön alt. Gibt es nichts Aktuelleres. Bleibt nur zu hoffen, dass der Film nochmal eine schöne Neuauflage irgendwann mal bekommt, beziehungsweise vielleicht eine neue Abtastung. Das ist vielleicht ja auch nochmal spannend.
Wie gesagt, für die Nichtsammler, die sich mit einem, die auch gern digital leihen, die Version, die bei Amazon drin ist, außer dass man nur den Originalton zur Verfügung hat und nur die deutsche Synchro. Die Bildqualität und Tonqualität an sich waren super. Ton war bloß ein Stereo, aber es gab keinen extra Dolby-Mix noch, Surround-Mix oder sowas hinterher, aber das Bild war auf jeden Fall überhaupt nicht mit dem zu vergleichen, was du gesagt hast. Es war richtig sauber und tief und satt. Also wahrscheinlich, super. Vielleicht hat die Blu-ray hast du gar nicht, ne?
Nee, ich, wie gesagt,
vielleicht hat die Blu-ray, vielleicht ist das ja das Bild, was ich gesehen habe, das Bild, was von der Blu-ray ist und das finde ich jetzt durchaus ausreichend, um den Film genießen zu können.
Gut, ich bin halt sehr vorsichtig bei einer, was ist das jetzt, 13 Jahre sind das jetzt? Ja? 13 Jahre alten Blu-ray bin ich natürlich trotzdem vorsichtig.
Okay.
Kann alles gut sein, selbstverständlich, muss jetzt nicht schlecht sein. Full HD ist ja ganz klarer Standard, nicht ohne Grund. Genau. Aber es ist halt relativ wenig Bonusmaterial drauf, wenn ich das gesehen habe. Ich hatte heute nur auf der OFDB nachgeschaut. Da gibt es ein paar einfallende Szenen und sowas halt, aber gerade jetzt wirklich super multimediales Zeitalter, wo ganz viel geht, wo man ganz viel machen kann. Jetzt vielleicht nur mal ein paar Interviews, jetzt die Jahre später nochmal. die leben ja auch alle noch. Das heißt also, da kann ich mir schon was vorstellen, dass man sagt, Mensch, der Film hat jetzt zum Beispiel in 3 Jahren hat er dann halt sein 40-jähriges Jubiläum, dass man da was macht. Also in die Richtung habe ich eigentlich so abgezielt.
Noch so ein S mit schön viel Bonusmaterial und einem schönen Booklet drin oder sowas.
Genau. Und vielleicht so eine schöne Schatzkarte so innen drinne. Weißt du, was ich meine? Ne?
Jo.
Für die ganzen Mediabook-Jäger und Sammler.
Für die Sammler. Okay, dann haben wir es doch im Kasten, würde ich sagen.
Denke ich auch. Ich bin soweit fein. War ein schönes Gespräch. Schöner kleiner Film. Und denkt dran, gebt uns eine kleine Bewertung bei iTunes. Schreibt uns gerne E-Mails und Nachrichten. Habt ihr Filmwünsche, Fragen, haut es einfach raus. In diesem Sinne, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal und ahoi.
Ciao, ciao.